Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Maria und der Paragraph. Wir wollen uns in diesem Podcast mit der Geschichte des Paragraphen 218 auseinandersetzen. Der Anlass ist das 150-jährige Bestehen des Paragraphen. Dazu wird es auch eine Ausstellung im FMP 1, Franz Mehring Platz 1 in Berlin geben. Diese Ausstellung könnt ihr zwischen dem 1. April und dem 30. Mai 2021 besuchen. Weitere Informationen findet ihr unter mariaunderparagraph.de. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt des Münzenberg-Forums Berlin und dem Historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Weitere Informationen und unsere digitale Ausstellung findet ihr in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Hören! Bevor wir mit der neuen Folge anfangen, wollten wir erklären, dass wir beim letzten Mal ein paar Sätze nachgesprochen haben, weil wir Internetabbrüche hatten. Wir haben aber keinen Inhalt verändert. Viel Spaß mit dieser neuen Folge! Wir haben in der letzten Woche mit Gisela Notz über die Situation um den Paragraphen 218 und die Frauenbewegung in der BRD gesprochen. Wie war es aber im Osten? Gab es auch den Paragraphen 218? Wie konnten Frauen in der DDR auf ihren Körper selbst bestimmen? Wie haben sich die Regelungen und die Rechte der Frau dort entwickelt? Ich interviewe heute dafür Katrin Gerloff. Sie ist freie Journalistin und Autorin. Außerdem sieht sie sich auch als Feministin und hat viel über den Paragraphen 218 geschrieben. Hallo Katrin, willkommen in unserem Podcast.
Hallo, ich freue mich sehr.
Unsere Gäste in den vorigen Folgen, also waren GeisteswissenschaftlerInnen, HistorikerInnen, wir hatten auch JournalistInnen, AktivistInnen. Du bist freie Journalistin, Autorin, du hast viel über den Paragraphen 218 geschrieben. Wie kommst du da drauf? Was hat dich dazu bewegt?
Im Prinzip hat mich das Thema wirklich erst Anfang der 90er Jahre angefangen, so richtig zu beschäftigen. Ich bin ja in der DDR groß geworden. Ich bin Jahrgang 62, 10 Jahre nach meiner Geburt hat die DDR als erstes Land der Welt Abtreibung straffrei gestellt. Das heißt, ich kannte den Paragraphen 218 zwar, aber ich bin nicht mit dem groß geworden. Und Anfang der 90er war ja dann klar, als die Wiedervereinigung kam, dass wir Frauen aus der DDR nun plötzlich auch mit diesen Paragraphen uns auseinandersetzen müssen. Und da habe ich natürlich heftigst damit angefangen und auch viel darüber geschrieben, weil mir das als ein unglaublicher Backlash und Rückschritt erschienen ist, jetzt plötzlich wieder unter die Kuratel eines Staates gestellt zu werden, was meinen Körper anbelangt und den Körper und andere Frauen, die eigentlich aus meiner Sicht die Freiheit haben sollten, über ihren Körper und über Schwangerschaft und Kinder kriegen, selber entscheiden zu können.
Also du hast schon eingedeutet, dass die DDR das erste Land der Welt Abtreibung legal gemacht hat. Was passiert mit dem Paragraph 218 nach der Gründung der DDR?
Naja, nach der Gründung der DDR, also 1949, gab es erstmal keine Straffreiheit. Wie gesagt, es war ja erst 1972. Als ich geboren wurde, 1962, meine Mutter war damals 17 Jahre alt und das war für meine Mutter und für meine Großmutter eine ziemliche Katastrophe. Auch in der DDR, die moralischen Prinzipien waren auch da eher katholisch und altmodisch. Und ich glaube, meine Großmutter, die eine tolle Frau und eine Funktionärin in der DDR war, die hat im Deutschen Demokratischen Frauenbund gearbeitet als Kreisvorsitzende, hat sich trotzdem bemüht, damals, sagen wir mal, alles, was so unterhalb der Schwelle der Kurpfuscherei lag, um zu verhindern, dass ihre minderjährige Tochter ein Kind bekommt. Ich vermute mal, wenn es damals schon die Straffreiheit gegeben hätte und die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs, säße ich heute nicht hier. Das ist später immer in den Erzählungen meiner Mutter und auch meiner Großmutter hat es oft eine große Rolle gespielt. Meine Großmutter war später eine sehr starke Verfechterin dieser Freiheit, die den Frauen dazugesprochen worden ist. Und insofern habe ich mich in der DDR natürlich mit dem Thema auch schon viel beschäftigt, aber eben nicht als Problem. Für mich war das dann eben gar kein Problem mehr. Für meine Mutter war es sehr wohl noch eins. Und auch die kostenfreie Abgabe von Verhütungsmitteln an Frauen, also der Babypille, war ja eine Errungenschaft, die ich mir heute wünschen würde, also die ich mir immer später auch gewünscht habe und die ich auch ehrlich gesagt für selbstverständlich und notwendig halte.
Mhm. Als das Gesetz für die Unterbrechung von Schwangerschaft in der DDR verabschiedet wurde, war das damals eine einstimmige Entscheidung von der Volkskammer oder wie lief das?
Also ehrlich gesagt, Ich habe nochmal nachrecherchiert, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich würde mal sagen, ja, aber das hatte natürlich was damit zu tun, dass die Entscheidungen der Volkskammer, wir wissen ja, wie Wahlen und wie Volkskammer zusammengesetzt war und wie stark die eine und wahre Einheitspartei diesen Staat dominiert hat. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da erheblich viel Widerstand gegeben hat, was nicht heißt, dass es nicht in der DDR Gruppen gegeben hat. Ich vermute vor allen Dingen auch in kirchlichen Kreisen, die das nicht besonders gut fanden, dass 1972 dieses Gesetz verabschiedet worden ist. Aber selbst wenn es nicht einstimmig verabschiedet wurde, vermute ich mal, es wird sich irgendwo um die 90% bewegt haben. Also ich kann mir da keinen großen politischen, parlamentarischen Widerstand vorstellen.
Und woher kommt das, denkst du, dass es diesen Willen gab in der DDR, einfach dieses Gesetz zu ändern, dass man Schwangerschaftsabbruch einfach legal macht?
Das ist wirklich eine sehr ambivalente Geschichte und hat viele Gesichter. Das eine ist natürlich, dass in der DDR ideologisch wirklich nicht nur proklamiert wurde, sondern auch gewollt wurde, dass es diese Gleichberechtigung Frau-Mann gibt. Und man hat da auch viel dafür getan, die Gleichstellung von Frau und Mann auch gesetzlich zu verankern. Das andere war, die DDR hat sich natürlich immer gern, wenn sie sich dann mal zu was durchgerungen hat, fand sie es natürlich immer toll, auch die Ersten zu sein. In dem Falle konnten sie das wirklich mal und das war ja auch wirklich revolutionär. Das dritte ist, dass die DDR sehr großen Wert darauf legte und das ökonomisch auch brauchte, dass die Frauen arbeiten gehen und zwar möglichst alle. Also das Hausfrauenmodell war in der DDR nun wahrlich nicht angesehen. Und dazu, das wusste man, muss man den Frauen natürlich auch bestimmte Bedingungen schaffen. Zum einen die Kinderbetreuung, die ja flächendeckend da war, damals ja noch ab 6 Wochen, also die Kinderkrippe später setzte das ein bisschen später ein. Und natürlich war auch die freie Entscheidung über Schwangerschaft, Kinder kriegen oder nicht, unter ökonomischen Aspekten für die DDR auch von Vorteil, weil das natürlich tatsächlich auch hieß, dass wenn Frauen ungewollt schwanger wurden und es nicht wollten, gar nicht aus dem Arbeitsprozess rausfallen mussten. In erster Linie aber war das natürlich ein ideologisches Projekt, weil es tatsächlich das, was da auf dem Papier stand, auch der Gestus dieser kleinen DDR war, die Gleichberechtigung auf dem Papier und per Gesetz auch wirklich haben zu wollen.
Du hast es vorhin ein bisschen angedeutet schon, also dass es am Anfang ein bisschen zu Problemen geführt hat oder dass es für dich dann im Endeffekt kein Problem mehr war, Schwangerschaftsabbruch, und du hast einfach auch von Antibabypille geredet, Verhütung. Was hat es in den Alltag der Frauen damals geändert, dass man dann Zugang dazu hatte?
Also viel, da bin ich sicher. Es war tatsächlich auch so, dass am Anfang, da war man dann auch ein bisschen erschrocken, als das Gesetz erlassen wurde und in Kraft trat, die Zahl der legalen, also dann ja legalen Abtreibungen relativ stark in die Höhe schnellte. Das pendelte sich dann nach einigen Jahren wieder ein, weil es halt in der Kombination mit Verhütungsmitteln war es natürlich möglich, eine ungewollte Schwangerschaft kostenfrei sozusagen zu verhindern. Aber zuerst mal schnellten die Zahlen hoch, das fanden auch viele nicht so gut. Aber wie gesagt, die pendelten sich dann eigentlich auf so eine jährliche Zahl, ich glaube um die 80.000 oder so ein. Und ich denke, dass es für den Alltag der Frauen, für die Frauen unglaublich viel bedeutet hat, für sich selber entscheiden zu können, vor allen Dingen auch also in Beziehungen, die ihnen vielleicht gar nicht mehr, passten, aus denen sie raus wollen, oder auch in Lebenssituationen, in denen sie gesagt haben, ich will jetzt definitiv kein Kind. Das hat sie selbstbewusster gemacht und selbstbestimmter, und ich denke, dass man dafür diesem Land, das so wahnsinnig viele Fehler gemacht hat und so viel Unglück über den Menschen gebracht hat, auch heute noch dankbar sein muss.
Und wie war das damals von der Gesellschaft angenommen? War das, du meintest Frauen, aber war es generell also in der Gesellschaft ein Thema, was gut angesehen war?
Auch das ist ein bisschen ambivalent in der Beantwortung. Das eine ist, ich bin sicher, dass es Gegenstimmen gab. Also ich bin sicher, dass es wie bei all diesen Themen, die auch eine hohe ethische Dimension haben, immer Menschen gibt, die das anders sehen und die das dann auch nicht gutheißen, wenn man so ein Gesetz erlässt. In der Öffentlichkeit haben diese Gegenstimmen natürlich überhaupt nicht stattgefunden, weil die Medien ja relativ oder stark gleichgeschaltet waren. Das heißt also, wenn man die Gegenstimmen haben wollte oder hören wollte, dann hat man die im privaten Bereich bekommen. Mir selber sind sind da ganz, ganz wenige bekannt. Wie gesagt, ich denke schon, dass in den Kirchen und auch bei vielen religiösen Menschen dieser Paragraph, also die Abschaffung des Paragraphen, dass das nicht besonders gut angesehen worden. Die haben das aus ethischen Gründen und religiösen Gründen abgelehnt, aber in der Öffentlichkeit haben diese Gegenstimmen keine Rolle gespielt.
Wenn man diese Gegenstimme in der Öffentlichkeit nicht so gut gehört hat, also war das Thema überhaupt präsent in den Medien? Hat man viel dazu geschrieben in der Zeitung oder?
Naja, also zu dem Erfolg, also und zu dem Stolz darauf sein und guckt mal her, was wir hier machen und so, das war in den Medien natürlich schon präsent, aber natürlich in dieser sehr positiven Lesart, die die Regierung und die Staatspartei dann auch wollte. Aber es gab definitiv keine Debatte, also es ist gar nicht zur Diskussion gestellt worden. Es ist ein Gesetz, das von oben nach unten als Gesetz erlassen worden ist. Darüber fand keine gesellschaftliche Diskussion statt. Die gesellschaftliche Diskussion, die es gab, war die organisierte Diskussion darüber, wie man die Gleichstellung von Frau und Mann, die man postuliert hat, was da alles dazugehört und was sich Partei und Staatsführung da auch alles vorstellen. Aber es gab ganz gewiss kein Pro und Contra.
Interessant. Du hast vorhin auch ein bisschen darüber geredet, dass das Ziel war, die Frau unabhängiger zu machen in der DDR. Wie war die Rolle der Frau als Mutter in der DDR gesehen? Kann man irgendwie die Rolle der Frau im Westen und im Osten irgendwie vergleichen? Gab es da irgendwie so zwei verschiedene Rollen, die man also anders angesehen hat?
Ich denke schon, dass es da Unterschiede gab, weil die Mutterrolle, die ist in der DDR zwar auch hoch geachtet worden, aber ehrlich gesagt war das ja immer in der Kombination der arbeitenden Mutter. Also das war ja ein ganz anderes Menschen- und Frauenbild. Also die Frau war sozusagen ganz und perfekt, wenn sie alles wunderbar unter einen Hut gebracht hat, also sie ist arbeiten gegangen, sie hat ihre Kinder großgezogen, sie hat den Haushalt gematcht und eine Ähnlichkeit oder gleich, glaube ich, waren sich BRD und DDR in dem, dass der überwiegende Teil der Care-Arbeit, ja eigentlich auch bis heute, aber damals noch viel extremer, auf den Schultern der Frauen lag. Dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der DDR durch eine bestimmte Infrastruktur, die da war, viel einfacher war, also vor allen Dingen in der Kinderbetreuung, aber trotzdem diese Vereinbarkeit in beiden Ländern unglaublich viel Kraft abverlangt hat. Was in der DDR nicht so wie, also ich mache es jetzt mal in sowas klein wie dem Muttertag. Der Muttertag zum Beispiel hat in der DDR, also der hat da de facto nicht stattgefunden. Das war ein archaisches Modell, also eine Frau auf die Rolle der Mutter zu reduzieren, sowas gab es nicht. Da gab es den Internationalen Frauentag, also da wurde die kämpfende, die arbeitende, die alles bewältigende Frau gefeiert, aber nicht den Muttertag. Insofern denke ich schon, dass es sehr große Unterschiede gegeben hat, weil ja auch in der kleinen BRD, also in einem kapitalistischen ökonomischen System, Frauen immer quasi die jeweilige Verfügungsmasse dafür waren, wie groß oder klein das jeweilige Arbeitslosenheer war. Brauchte man sie für die Arbeit oder brauchte man sie als Reservearmee sozusagen? Und die kleine BRD hat ja auch wirklich in vielerlei Hinsicht sehr spät erst überhaupt, also seit wann hatte die Frau die Verfügungsgewalt über ihre Konten? Also überhaupt die Möglichkeit, ein eigenes Konto zu eröffnen. Erst sehr spät nach Gründung der BRD wurde den Frauen sozusagen gestattet, frei eine Arbeit zu wählen und nicht mehr ihren Mann um Erlaubnis zu fragen, ob sie arbeiten gehen können. Sowas gab es in der DDR von Anfang an nicht. Also weil es eben postuliert war, dass das so nicht stattzufinden hat. Insofern waren die Unterschiede auch in vielerlei Hinsicht sehr, sehr groß. Aber was die Belastung der Frauen im Hinblick auf Care, Vereinbarkeit plus vielleicht noch Arbeit anbelangt, da denke ich, da waren sie in beiden Ländern, haben die Frauen da den größten Anteil erbracht.
Du hattest gerade diese Rolle als arbeitende Mutter. Gibt es dann dadurch auch so ein anderes typisches Familienmodell in der DDR? Also wie hat man dann Alleinerziehende vielleicht angesehen oder Frauen, die abtreiben wollten, waren die auch anders angesehen in dem Sinne?
Also Alleinerziehende Eigentlich nicht. Es war ja erstaunlich einfach in der DDR und das hatte was mit der ökonomischen Unabhängigkeit der Frauen zu tun, die ja wesentlich dafür ist, dass ich auch selbstbestimmt sagen kann, in welcher Beziehung ich leben will oder nicht leben will. Und es war in der DDR wirklich sehr einfach, eine Beziehung zu beenden, auch eine Ehebeziehung zu beenden und zu sagen, das will ich nicht mehr, ich bin jetzt alleinerziehend, ich kümmere mich selber. Das war ökonomisch möglich und das war auch nicht ebbe. Alleinerziehende gab es viele. Im Wesentlichen wurden die Kinder tatsächlich von den Frauen dann erzogen. Es gab war relativ selten, dass die Kinder den Vätern zugesprochen worden sind. Und diese Frauen waren nicht schräg angesehen oder, also zumindest ist das überhaupt nicht meine Erfahrung, dass die in irgendeiner Form also anders angesehen. Sie sind teilweise sogar noch durch gesetzliche Regeln sehr gefördert worden, wenn sie zum Beispiel mehr als zwei Kinder hatten. Also dann sind ihnen sehr viele soziale noch Möglichkeiten zugesprochen worden, damit sie das hinkriegen mit Beruf und Kindererziehung. Bisschen anders mit den Frauen, die abgetrieben haben. Das hatte individuell aber auch was damit zu tun, dass es in der bei den Medizinerinnen und Medizinern schon auch doch gar nicht so wenige gab, die Abtreibung per Gesetz gemacht haben. Das mussten sie auch. Sie konnten sich dem nicht verweigern, aber eigentlich gegen Abtreibung waren. Und ich erinnere mich leidvoll. Ich habe zu DDR-Zeiten 1985 eine Abtreibung gehabt, also eigentlich einen Abort, der aber dann eben mit einer Abtreibung enden musste, weil der Fötus abgestorben war. Und ich bin in dem Krankenhaus in Berlin unglaublich schlecht behandelt worden dafür. Also weil ich bin in einen Topf geworfen worden mit den anderen, die eine Abtreibung aus anderen Gründen gemacht haben und ich habe dort in diesen 4 Tagen, die ich dann im Krankenhaus verbringen musste, unglaublich gelitten, weil wir einfach schlecht behandelt worden sind. Das heißt, es gab schon individuell offensichtlich sehr viele, gerade im medizinischen Bereich, die das gar nicht besonders gut fanden. Im Gesellschaftlichen, ehrlich gesagt, war das Frauen haben relativ offen darüber geredet, wenn sie sich gegen ein Kind entschieden haben, gegen eine Schwangerschaft. Und das war jetzt überhaupt kein schwerst gehütetes Geheimnis. Man ist nicht heimlich in eine Klinik. Ambulant gab es damals noch nicht, sondern dann war man halt 3 Tage krank und hat im Zweifelsfall auch gesagt, was der Grund dafür ist und hat das dann machen lassen. Also da kenne ich dieses, dass das also fürchterlich abgewiesen oder ebbe ist, nicht.
Also das heißt, wenn ich nicht problemlos lief, war das auf jeden Fall viel akzeptierter in der Gesellschaft und man konnte auch auf jeden Fall viel einfacher diesen Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch bekommen. Und auf der anderen Seite haben die zweite Frauenbewegung im Westen sehr viel dafür gekämpft und es war regelmäßig Skandalen und Proteste gegen den Paragraph 218. Gab es dann in der DDR auch eine Frauenbewegung? Also die auch ihre Debatten hatten, ihre Kämpfe, ihre Proteste hatten.
Also es gab erst sehr spät eine organisierte Frauenbewegung im Sinne auch einer oppositionellen Frauenbewegung. Das hat eigentlich erst in den 80er Jahren angefangen mit Frauen für den Frieden. Es gab diesen Demokratischen Frauenbund Deutschlands, der sozusagen quasi die Frauenorganisation war, staatlich gefördert, staatlich gelenkt, ideologisch auf Linie gebracht, der sich um Belange der Frauen und Kinder zu kümmern hatte und das auch tat. Eine Frauenbewegung in dem Sinne, ehrlich gesagt, gab es nicht. Und wir haben Anfang der 90er Jahre quasi auch Abbitte leisten müssen, weil uns die Kämpfe gerade gegen den Paragraphen 218 der westdeutschen Frauenbewegung so gar nicht interessiert hatten, weil es gar nicht so unser Problem war. Also ich sage jetzt unser, oder ich sollte vielleicht besser mein sagen, weil ich kann mich jetzt auch nicht für alle nehmen, aber dass diese Kämpfe dort so hart waren und so anstrengend und auch die Frauenbewegung auch so lange so verfemt, das war für mich eher so, ich habe das am Rande wahrgenommen, aber irgendwie waren die Probleme, die da beschrieben wurden, die entsprachen gar nicht meiner Lebenswelt. Also sowohl was die ökonomische Seite anbelangt, aber eben auch was Abtreibung anbelangt, sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe, die es in der DDR im Übrigen auch auf jeden Fall gab. Es gab ein bisschen andere Möglichkeiten des Umgangs damit und auch des Skandalisierens oder sich dagegen wehrens, was auch mit ökonomischer Unabhängigkeit zu tun hat, unter anderem. Aber ich habe erst Anfang der 90er Jahre, ehrlich gesagt, als ich mich mit der Frauenbewegung im Westen beschäftigt habe, gemerkt und dann auch wirklich Abbitte geleistet, was das für harte Kämpfe waren, wie mutig das war. das zu tun. Und dass wir gut daran getan hätten, in der DDR uns da viel mehr dafür zu interessieren. Weil vieles von dem, was die Frauen im Westen thematisiert haben, hat uns ja doch auch betroffen, weil Patriarchat hatten wir auch.
Mhm. Ja, ganz einfach, das ja. haben wir auch immer noch.
Genau.
Du hast ja von dieser Gruppe Frauen für den Frieden geredet, das erst ein bisschen später kam. Hat das eigentlich eine Rolle auch in der Politikwelt gespielt in der DDR?
Also in den Medien und so sind die natürlich totgeschwiegen worden. Die galten ja und waren auch als oppositionell. Die haben sich, soweit ich das noch in Erinnerung habe, gegründet als das Wehrgesetz, also der verpflichtende Armeedienst und so weiter, reformiert in Anführungsstrichen wurde, also verschärft wurde. Da gründete sich diese Bewegung, die also gegen eine innere Aufrüstung sich gewehrt haben oder dem entgegenstellten. Und demzufolge waren die natürlich überhaupt nicht gelitten. Da gab es auch viele Versuche, die zu unterwandern. Und in der Öffentlichkeit, da musste man dann schon sich sehr dafür interessieren oder eben Kontakt dazu aufnehmen, um darüber überhaupt was mitzukriegen, weil sowas wurde natürlich sehr radikal unterdrückt und totgeschwiegen.
Ich wollte dann nochmal zurück zu, was du vorhin gesagt hast. Dass du hast auch gemerkt, wie schwierig die Kämpfe waren von den Frauen im Westen. Gab es diese Solidarität von Ostfrauen mit der Frauenbewegung im Westen vor den 90ern oder erst dann in den 90ern?
Also ja, es gab so eine Solidarität, das hatte so was Zweischneidiges. Zum einen ist uns natürlich immer erzählt worden, und da war ja auch viel Wahres dran, dass die Frauen in den kapitalistischen Ländern, also auch in Westdeutschland, in der BRD, in vielerlei Hinsicht benachteiligt sind, was die Berufswahl, den Zugang zur Arbeit, die ökonomische Unabhängigkeit, die und anbelangt. Und insofern gab es sozusagen ein großes Mitgefühl, weil uns es wahnsinnig fremd war, also das nicht zu haben oder darum kämpfen zu müssen. Eine Solidarisierung, puh. Meine Großmutter, von der ich vorhin schon erzählt habe, die halt in diesem DFD sehr engagiert war, es gab in der DDR, ich glaube in den 70er Jahren, fand in Ostberlin ein Weltfrauenkongress statt. Und meine Großmutter war da Delegierte, und als sie zurückkam, war sie ein ganz veränderter Mensch. Mich hat das damals total beeindruckt, weil sie hatte dann in unserem abgeschlossenen Land, in dem man ja kaum andere Menschen und andere Länder kennenlernte, hatte sie plötzlich unglaublich viele Frauen aus der Welt kennengelernt, die Wahnsinnskämpfe kämpfen mussten, auch aus afrikanischen Ländern. Also die kamen tatsächlich aus der ganzen Welt. Und diese ganzen Erzählungen dieser Frauen, die hatten meine Großmutter dermaßen nachhaltig beeindruckt, dass sie quasi fast zur Feministin geworden ist. Also sie hatte sich radikalisiert, als sie zurückkam. Und diese Radikalisierung hatte dann auch immer zur Folge, dass sie mir einerseits immer versucht hat, noch mehr zu erklären, wie großartig es doch ist, dass wir in diesem Land leben, wo es diese Form der Unterdrückung nicht gibt und das nicht gibt und das nicht gibt. Und aber eben auch zu sagen, wir müssen uns mit all diesen Frauen da auf der Welt, da müssen wir uns unbedingt solidarisieren. Das geht alles so gar nicht. Das ist so. Und das hat mich sehr geprägt, und ich denke, alle, die eine Erfahrung gemacht haben, die so über den Tellerrand dieser kleinen, abgeschlossenen Gefängnis-DDR hinausgingen, die hatten dieses Gefühl auch und diesen Willen oder diesen Solidarisierungseffekt. Aber wenn man so unter sich geblieben ist und sich nur in diesem kleinen Land bewegt hat, dann war das natürlich schwer, in die Welt zu gucken, ne?
Wie sieht eigentlich aus bei der Wende? Da wird das Recht sich vereinheitlichen. Wie reagieren denn die Frauen im Osten, wenn sie das Recht auf Abtreibung verlieren?
Also da passierte ja wirklich was Tolles und damals sehr Hoffnungsvolles. Anfang der 90er oder schon 89, Hexen des 20. Jahrhunderts steigt herab, der unabhängige Frauenverband gründete sich. Es ging unglaublich schnell, dass sich im Osten auch eine starke und sehr lebendige Frauenbewegung gründete und auch wirklich bewegte, und zwar vor allen Dingen, also heizte sich das natürlich an diesen Paragraphen 218 auf, und das mobilisierte die Frauen auch wahnsinnig, als denen klar wurde, dass sie mit diesem Einigungsvertrag der uns sowieso so unglaublich viel Schierlingsbecher eingeschenkt hat, auch noch diesen verdammten Paragraphen übergeholfen bekommen. Wir sind ja eines Morgens aufgewacht, die Frauen, die verheiratet waren, und mussten feststellen, dass wir plötzlich eine Zugewinngemeinschaft sind in dieser Ehe, ein Wort, das wir vorher gar nicht kannten. Das heißt, dass wir plötzlich ein Scheidungsrecht, also übergeholfen bekommen haben, das uns wieder quasi ins vergangene Jahrhundert zurückgebeamt hat, weil wir, und dass es plötzlich gar nicht mehr so einfach ist, wie es vorher war, zu sagen, du, pass mal auf, ich liebe dich nicht mehr und deshalb gehe ich jetzt und nehme die Kinder und mache das selbst, sondern dass das alles viel schwieriger wird und dann noch dieser 218. Also das machte echt Wumm und es gab eine unglaublich starke Frauenbewegung, wo ich auch glaube, dass sich da Ost- und Westfrauen dann, das war noch der Bereich, wo sie sich am schnellsten auch verständigen konnten und auch eine Übereinkunft treffen konnten, dass das so nicht geht. Es gab in fast allen anderen Bereichen also unglaublich viel Dissonanzen und Diskrepanzen und ich verstehe euch nicht und ihr versteht mich nicht. Aber in dem Punkt war man sich doch sehr einig. Und dann war aber der 218 da und ließ sich nicht so einfach abschaffen. Und dann, es fiel nicht in sich zusammen, aber diese erste sehr kämpferische Euphorie, die ging dann halt auch relativ schnell verloren, weil ehrlich gesagt der Alltag, der plötzlich ganz andere Alltag für die Frauen im Osten so unglaublich viele Herausforderungen gestellt hat, die haben ja auch ihre Arbeit verloren und waren plötzlich in ganz anderen Abhängigkeiten gefangen und mussten sich völlig neu orientieren. Also das fiel dann auch relativ schnell wieder in sich zusammen, aber in der ersten Zeit war das wahnsinnig ermutigend, was da passiert ist.
Ja, diese kraftvolle Euphorie, wovon du gerade gesprochen hast, ist sehr schön, einfach sowas zu hören. Aber ja, du meinst, man muss sich ja immer an diesem neuen Alltag irgendwie anpassen. Das ist ein bisschen wie nach dieser ersten Protestwelle in den 20ern, da kam dann der Krieg, dann konnte man sich nicht mehr darum kümmern. Also das ist schade und auch gefährlich. Und damit komme ich jetzt einfach zu meiner letzten Frage. Also wie stehst du zum heutigen Paragraph 218, also zu dieser heutigen Debatte? Wie findest du diese Debatte? Ist die sehr präsent für dich oder nicht? Was wünschst du dir für die Zukunft?
Die ist sehr, sehr präsent, zumal es ja jetzt auch die Debatte um den 219a gibt. Genau, das muss man auch unbedingt im Zusammenhang sehen, weil das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Das macht mich immer noch unglaublich wütend, dass es tatsächlich möglich ist, im 21. Jahrhundert die Entscheidung gegen eine Schwangerschaft und den Wunsch, über seinen eigenen Körper selbst bestimmen zu können, unter Strafe stellt. Und dass es ein Strafparagraf ist, also, und dass der immer noch in diesem Gesetzbuch steht und dass der in Kombination mit dem 219 auch noch eigentlich eine Verdummung beinhaltet, weil der 219a ja den quasi unter Strafe stellt, dass man Frauen darüber aufklärt, welche Möglichkeiten, also welche medizinischen Möglichkeiten sie da haben. Und ich empfinde das als eine absolute Schande, dass es diesen Paragraphen immer noch gibt und dass wir jedes Mal in den Debatten, die ja das Patriarchat führt, also das muss man ja sagen, führen ja immer die Männer für uns die Debatten, was wir zu denken, zu fühlen und wie wir uns zu verhalten haben, wir Frauen. Ich würde mir wünschen, dass es möglich sein kann, einmal in den Parlamenten Abstimmungen zu machen, wo die Männer die Fresse zu halten haben und wo nur die Frauen abstimmen. Das müsste möglich sein. Und ich würde mir wünschen, dass beide Paragraphen so schnell wie irgendwie möglich aus dem Gesetzbuch verschwinden, und zwar für immer. Wir merken an Ländern wie Polen und anderen Ländern, Mitglieder der EU, was es heißt, wenn man so einen Paragraphen immer noch im Gesetz stehen hat, dass man jederzeit an der Stelle immer noch schrauben kann und alles immer noch schlimmer machen kann und dass man sich auch innerhalb kürzester Zeit, wie es Polen gemacht hat, ins 18. Jahrhundert zurückbomben kann. Und solange das bei uns einfach also Gesetzeskraft hat, denke ich, würde ich mich niemals darauf verlassen, dass sowas in der Richtung nicht auch hier möglich ist. Und deshalb muss es weg.
Und das ganz dringend. Vielen Dank, Katrin.
Ich danke.
Unsere heutige Folge ging um die Abtreibungsregelung in der DDR. Unsere Ausstellung ist jetzt eröffnet und ihr könnt sie in Berlin im FMP1 bis zum 31. Mai besuchen. Weitere Infos sowie kostenlose Tickets findet ihr unter mariaundderparagraph.de.